Allgemein bin ich nicht bekannt für kurze Reden, aber ich habe gehört, dass Sie schon 2,5-stündige Programme hier hinter sich gebracht haben. Und da werde ich wohl heute das mal unterbieten, schätze ich. Ja, der Sintflutbericht soll das Thema sein. Haben Sie die Inhaltsangabe bekommen? Ja, die blauen Zettel. Mehr wollte und konnte ich da nicht auf einen Zettel draufnehmen. Es ist also nur ein grobes Raster, an dem Sie nun den Vortrag verfolgen können. Wie Sie mitarbeiten, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich empfehle den Studenten immer doch, das Wichtigste mit eigenen Worten schriftlich festzuhalten. Was man nämlich durch die Feder laufen lässt, das sitzt im Allgemeinen noch eine Etage tiefer. Aber Sie können natürlich auch gespannt zuhören. Sie können auch nur so tun, als ob Sie zuhören. Also, da ist die Freiheit des Christenmenschen. So, vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung. Der Sintflutbericht und die Arche und die ganzen damit zusammenhängenden Fragen, die ermuntern uns geradezu zu allerlei Nachfragen. Bitte, also wir haben ja nachher wohl eine Aussprache Gelegenheit, aber meinen Sie nicht, ich könnte auf alle Fragen eine Antwort geben. Ich habe zwar ein schlaues Buch mitgebracht, die Sintflut, das ist leider vergriffen, da steht eine Menge drin, aber auch diese Verfasser können nicht auf alle Fragen, die einem so einfallen, da die letztverbindliche Antwort geben. Also lassen Sie sich mit hineinnehmen in die großen Linien und ich werde viel ins Neue Testament hineinblicken. Ich werde nicht nur im Sintflutbericht stehen bleiben. Ich möchte Ihnen eine gesamtbiblische Schau heute Abend vermitteln. Und was dann noch übrig bleibt an Einzelfragen, das wollen wir gerne aufgreifen. Aber nicht nun in jedes Detail uns verlieren. Gericht und Gnade im Sintflut geschehen, habe ich den Vortrag genannt. Und damit ist schon angedeutet, dass es hier um ein zeitlich-überzeitliches Geschehen sich handelt. Alles, was im Alten Testament geschrieben ist, ist uns nach 2. Timotheus 3,16 geschrieben zur Belehrung, zur Ermahnung, zur Besserung und zur Erziehung im Heil Gottes. Also das Geschichtsgeschehen, von dem die Bibel richtet, ist nicht nur protokollarisch gemeint, sondern hat die Intention, uns im Glauben zu fördern und weiterzubringen. Das ist die dem Wort Gottes eigene Intention und das kann uns und das darf uns nicht gleichgültig lassen. Wir müssen nun von uns aus in der Schrift Belehrung, Ermahnung, Besserung und Erziehung im Heil Gottes suchen, damit das dann auch zusammenkommt, zusammentrifft. Und da entsteht natürlich als erstes die große Frage, was kann ich denn heute als Mensch, als Hannoveraner oder was weiß ich, wo Sie alle herkommen, aus Hema sind auch welche da, weiter Umkreis, über 200 Kilometer, ist doch schön. Was kann ich als Mensch des Jahres 1996 an diesem Sintflutbericht geistlich lernen, im Glauben, mich schulen lassen und weiterkommen? Das ist die Frage. Und da möchte ich zunächst mal eingangs zwei Stichworte nennen, die uns so durch den ganzen Abend begleiten sollen. Wir sollen zunächst einmal den Gerichtsernst Gottes ganz neu entdecken und ernst nehmen und in gleicher Weise auch neue Freude, neue Zuversicht, neue Hoffnung schöpfen an seinem Rettungsplan. Gericht und Gnade, beides in gleicher Weise zu finden. Auf der einen Seite zerstört der Sintflutbericht die Legende von einem Gott, dessen Geduld unerschöpflich ist und für den es kein zu spät gibt. Auf der anderen Seite lernen wir einen Gott kennen, der inmitten des Gerichts seine rettende Hand ausstreckt. Also Gericht und Gnade zugleich. Gott ist in der Lage, eine ganze Menschheit zu vernichten, die er selbst erschaffen hat, die er heiß und innig liebt, elend zu verrecken zu lassen, in einer großen Weltkatastrophe untergehen zu lassen. Das ist auch Gott. Ich habe es ein bisschen scharf gesagt. Alle Tiere in gleicher Weise. Aber Gott ist auch der Gott, der in diese Katastrophe hineinreicht, hineinfasst und seine Hand anbietet und seine Rettung ausführt. Hier an Noah und 7 weiteren Menschen. Aber nicht nur an diesen 8, sondern eben durch diese 8 seine Gnade noch einer ganzen großen Menschheit schenken zu können. Und wir wollen versuchen, dass wir nicht an irgendeiner Seite des Pferdes runterfallen heute Abend. Weder das Gericht einseitig überbewerten auf Kosten der Gnade, noch die Gnade einseitig überbewerten auf Kosten des Gerichts. Beides zugleich, das ist die Wirklichkeit unseres Gottes. 1,2. Es kommen so ab und zu mal ein paar Fremdwörter vor. Da lassen Sie sich nicht schockieren. Die werden alle erläutert. Ich bin kein absoluter Fremdwort-Fan, aber manche Fremdwörter sind einfach so prägnant. Ist auch schon wieder ein Fremdwort. Dass man ungern auf sie verzichtet, aber man muss sie natürlich erklären. Und hier kommt ein schönes Wort, paradigmatisch. Das heißt, beispielgebend, beispielhaft. Und so werde ich versuchen, dem ganzen Referat das Sintflutgeschehen paradigmatisch, beispielhaft für das Neue Testament, für die auf diese alte Welt zukommende Endkatastrophe auszudeuten. Gott ist unwandelbar. Gericht und Gnade sind unwandelbar, bis heute Ausdrucksformen seines Wesens und Handelns. Wir werden öfters mal in den 2. Petrusbrief heute Abend hineinschauen. Aus 2. Petrus 3,10 wissen wir, dass am Tag des Herrn, der Tag des Herrn, das sind die Geschehnisse, die mit der Wiederkunft Jesu verbunden sind, dass am Tag des Herrn bei Jesu Wiederkunft die alte Erde und der alte Himmel, das kann man jetzt gar nicht mehr richtig in Worte kleiden, zergehen, zerbrechen und zerschmelzen werden. Ein ganz ernster Vers, 2. Petrus 3, Vers 10. Aus Lukas 17 wissen wir, dass die Menschheit sich unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu in einer ähnlichen inneren Verfassung befinden wird, wie sie zur Zeit Noahs war. Ein seelsorgerlicher Freund aus Bayern rief mich neulich an und sagte mir, dass ihm Lukas 17 ganz neu aufgegangen und klar geworden sei. Ich sagte, wie meinst du das? Er bezog sich auf die homosexuellen Diskussionen da in der Bayerischen Landessynode und er sagte, genau das hat Jesus ja vorhergesagt, nicht? Dass die Zustände in dieser Welt genauso sein werden wie zur Zeit Noahs und zur Zeit Lots. Und das waren die Zustände absoluter Gottlosigkeit und sexueller Perversion. Und wir bewegen uns mit Meilenstiefeln auf diese Situation zu. Ich denke, wir haben allen Anlass, wenn wir die heutige Menschheit uns nüchtern betrachten, die paradigmatische Bedeutung des Sintflutgeschehens sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich wüsste ja kaum einen aktuelleren Text für unsere Situation heute, wenn ich das Sintflutgeschehen so deute. Aber gleichzeitig dürfen wir natürlich auch wissen, dass Gott der unwandelbar rettende Gott ist, der heute genauso seine Arche baut wie damals und der eine Menschheit niemals der Vernichtung preisgeben wird, ohne in die Katastrophe seine rettende Hand auszustrecken. Die Arche des Neuen Testaments, die ist lebendig. Die ist ewig. Das ist Christus. Also, Gott der Richter, Gott der Retter, zwei unwandelbare Wesenszüge. Er ist hier und heute der Retter. Er rettet mich, er rettet dich aus Sünde, Tod und Teufel durch Christus. Und er streckt seine rettende Hand aus, wenn die Weltkatastrophe, von der Petrus spricht, über diese alte Erde und den alten Himmel herabbrechen wird. Römer 1,18 heißt es, offenbart werden wird am Tage des Zornes. So, wir kommen zum zweiten Abschnitt. Ja, das ist eigentlich eine hermeneutische Vorbemerkung. Was heißt Hermeneutik? Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehen. Wir haben gerade 2 Wochen in Krelingen mit den Studenten Hermeneutik getrieben. 80% aller Kirchenprobleme sind hermeneutischer Art. Das heißt, hier fallen die Vorentscheidungen, wie ich die Bibel verstehen soll, wie ich sie auslegen darf, wie verbindlich sie ist. Das machen die Theologen mit der Hermeneutik. Und deswegen ist es wichtig, die richtige Hermeneutik zu haben, die richtige Verständnisbasis, den richtigen Auslegungsschlüssel. Deswegen zwei diese Vorbemerkung, die aber doch nicht nur eine Vorbemerkung ist. Geschichte oder Mythos? Ja, ich war ja noch nicht dabei heute Nachmittag und heute Vormittag. Ich vermute sehr, dass diese Frage doch schon eine große Rolle gespielt hat. Aber ich tue jetzt mal so, als ob Sie davon noch überhaupt keine Ahnung haben und will das nochmal auf den Nenner bringen. Ich halte es für ganz wesentlich, dass wir in unserer Bibelauffassung die Bibel auch an diesen Stellen ernst nehmen, wo sie Geschichte beschreiben will. Wir werden gleich sehen, dass gerade der Sintflutbericht an vielen Ecken und Sätzen und Bemerkungen kann man das nachweisen, Geschichte, das heißt Geschehen sein will. Geschichte kommt von Geschehen. Ein Mythos ist was ganz anderes. Ein Mythos ist eine aus der Seele der Menschheit entsprungene poetische Dichtung, in der Menschheitsängste, Menschheitsfantasien, Menschheitshoffnungen gebündelt werden und in Form von Göttererzählungen erzählt werden. Das ist was ganz anderes. Ein Mythos hat kein Datum. Ein Mythos ist vergleichbar mit einem Märchen. Ich möchte das Märchen kennenlernen, das anfängt am 18. August 710, ging Hans und Gretel dort und dorthin. Das gibt es nicht. Es war einmal und es reicht. Ganz ähnlich erzählt der Mythos, ohne Geschichte sein zu wollen. Also hier fällt eine wichtige Vorentscheidung. Nehmen wir auch das Sintflutgeschehen geschichtlich ernst oder halten wir es mit der Mehrzahl der heutigen akademischen Theologen für einen Mythos, für eine seelische Urerinnerung der Menschheit, in der sie Ängste zu kompensieren und zu verarbeiten sucht. Wenn wir uns für die mythische Auslegung entscheiden, ja, dann wird einiges nicht laufen. dann klammern wir den Gott aus, der in Raum und Zeit zu handeln bereit ist und zu handeln fähig ist. Ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht. Warum ist es so wichtig, dass Gott in Raum und Zeit eingreift? Reicht es nicht, wenn wir uns unsere Ideen von Gott machen und uns vorstellen, da ist ein lieber Vater irgendwo im Himmel, so wie Beethoven und Schiller es glaubten, irgendwo ganz weit oben muss es ja so eine Gestalt geben, oder wie Immanuel Kant. Immanuel Kant sagte, das ist ja geradezu ein moralisches Postulat, dass es so eine Instanz geben muss. Denn sonst kann man ja gar nicht die Ungerechtigkeit der Welt ertragen, wenn man nicht annehmen dürfte, dass es doch mal eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Wäre das nicht genug, an solch ein Gottwesen zu glauben und zu hoffen? Für manche ist es ja anscheinend genug. Aber es ist nicht genug. Nur Gottes Geschichte kann zu einer Begegnung zwischen Gott und Mensch führen. Wir sind Wesen von Raum und Zeit. Nur wenn Gott Raum und Zeit wird, in Raum und Zeit handelt, kann es zu einer echten Begegnung zwischen Mensch und Gott kommen. Ist doch einsichtig. Ja? Wir sind Menschen, die in Raum und Zeit leben. Und Gott muss Raum und Zeit werden. Ich sag's mal wieder ein bisschen sarkastisch, sonst kann uns gestohlen bleiben. Einen mythischen, märchenhaften Gott? Ja, das ist was fürs Plüschbett. Aber das ist keine Instanz, ja, mit der ich wirklich leben und sterben kann. Nur ein Gott, der in Raum und Zeit unmittelbar eingreift, ist ein echter Gott. Und das nennt die Theologie, die echte Theologie, Offenbarung. Das ist Offenbarung. Ein Gott, von dem die Menschheit nur in mythischen und märchenhaften Erzählungen spricht, vermag vielleicht Sehnsüchte zu wecken. Aber ein solcher Gott, der vermag doch nicht hier und heute einzugreifen. Und wir glauben an einen Gott, der in Raum und Zeit handelt. Der Geschichte geschrieben hat, mit Israel und in Christus. Und der hier und heute in Jesus Christus gegenwärtig ist durch den Heiligen Geist und auch in Raum und Zeit vorhanden ist. Denn ich bin ja schließlich ein Mensch, der in Raum und Zeit lebt. Und Christus, der Auferstandene, ist sich nicht zu schade, in Raum und Zeit einzutreten und mich an die Hand zu nehmen und mir Kraft und Zuversicht für heute und für morgen zu geben. Also das sind keine so ganz unwichtigen Vorbemerkungen. Der Sintflutbericht will ausgesprochenermaßen Geschichte sein und kein Mythos. Wir finden eine Fülle von Zeit- und Ortsangaben. Wer Lust hat, der kann das Alter der Erde ausrechnen, an dem oder zu dem die Sintflut passiert ist. Schlaue Leute haben das gemacht, da gehört gar nicht so viel Mathekenntnis dazu. 1656 Jahre waren das, nach der Schöpfung. Eine Zeitangabe. Da gehen natürlich 95% unserer Naturwissenschaftler die Decke hoch. Dessen bin ich mir voll bewusst. Und ja, man muss es sehr homöopathisch vertreten, ja, wenn man mit einem Evolutionisten ins Gespräch kommen will, um nicht gleich einen großen Glaubenskrieg zu entfachen. Aber das ist die biblische Überzeugung. 1656 Jahre nach der Schöpfung. Das Alter Noahs wird genannt. 600 Jahre, nicht 601. Nicht 358,5, 600 Jahre. So alt war Noah. Die Dauer der Flut wird genau benannt. 40 Tage, Wassermassen von unten und oben. Das war kein Dauerlandregen. in Klammer gesagt. Das war eine Katastrophe. Da brachen kosmische Wassermassen von unten und von oben auf die Erde ein. Wenn sie 40 Tage einen Dauerregen haben, was passiert da? Na gut, dann steht das Wasser vielleicht irgendwo im Wohnzimmer, ist auch mal interessant. Aber dann geht keine Welt unter. Also hier ist etwas anderes passiert. 40 Tage Wassermassen, kosmischen Ausmaßes. 110 Tage Flutdauer, gibt 150. Am 150. Tag begann das Wasser sich zu senken. Insgesamt 74 Tage Zurückgehen des Wassers. Und dann noch eine Zeit lang Stillstand, Geduldsprobe, letztes Warten, bis Gott Weisung erteilt. Noah, raus. Jetzt kannst du raus. Ich glaube, die letzten Wochen waren die schlimmsten. Da war das Wasser schon weg und der Mann musste sich noch in Geduld fassen. Man kann es ja mal ab und zu so ein bisschen bildlich versuchen, sich vorzustellen. Ich denke da zum Beispiel unter anderem an den Gestank, der da in der Eiche geherrscht haben müsste. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auch der Ort des ganzen Geschehens wird benannt. Das Gebirge Ararat. Nicht zufällig. Das ist das Quellgebiet von Euphrat und Tigris. Nach der Paradieserzählung Ursprung der Menschheit. Das gibt zu denken. Wo die erste Menschheit anfing, dort beginnt auch die zweite. Da stimmt alles. Und ich empfehle, dass wir an keiner Ortsangabe und an keiner Zeitangabe versuchen, hier Bruchsarbeit zu starten. Dann fällt sehr vieles zusammen. Aber 2.3, ja, was fangen wir nun mit diesen ganzen Zahlenangaben, Zeit- und Ortsverweisen an? So viel steht fest, sie sind absolut unmythisch. Denn der Mythos kennt solche Angaben nicht. Entweder haben wir es hier mit einem Erzähler zu tun, der die Regeln des Mythos nicht beherrschte und plumperweise einem Mythos geschichtliche Faktizität unterzuschieben versucht. Oder wir haben tatsächlich einen uralten, überlieferten Bericht vor uns, der uns aus Noahs Hand überkommen ist und den Mose dann in die Hand bekam. Es gibt ein nettes Buch, Wise Men, die Entstehung der Genesis, ist, glaube ich, heute schon genannt worden, ist aber wohl vergriffen, aber das sind mir ganze Horizonte erst einmal eingestürzt und dann auch wieder neu gekommen, als ich das Buch gelesen habe. Ich bin durch die historisch-kritische Schule natürlich durchgegangen. Ich bin erst am Ende meines Theologiestudiums zum Glauben gekommen. Ich habe 7 Jahre historisch-kritisch gearbeitet und da fällt einem natürlich dann allerlei um die Ohren, wenn man plötzlich zum Glauben findet und ein Urvertrauen zur Schrift empfängt. Das war ein Knüller. Das kann ich Ihnen sagen. Das weiß ich noch im Vikariat, wie ich mich über mich selbst gewundert habe. Ich konnte praktisch von heute auf morgen die Bibel so nehmen, wie sie ist. Ein Schöpfungsbericht, die 6-Tage-Schöpfung unmittelbar annehmen. Das war erstaunlich, ganz erstaunlich. Wenn es also ein Bericht ist, dann ist die Frage, wollen wir ihm Glauben schenken? Für mich gab es in dieser inneren Umbruchsphase auch ein Schlüsselerlebnis. Das kann ich natürlich niemandem weitergeben, aber es hat mich einfach fasziniert und geprägt. Das war ein Vortrag von Professor Walter Smith, der jetzt ja verstorben ist, in Erlangen vor den Studenten in der Aula. Viele hundert Studenten da. Und ich war ganz kurz erst zum Glauben gekommen. Und er spricht über Evolution und Schöpfung. Und dann sagt er einen Satz, den werde ich nie vergessen. Der Gottessohn Jesus Christus, durch dessen Hand die Schöpfung gemacht ist, Hebräerbrief, der überall dabei war, Augenzeuge aus erster Hand, fühlt sich an keiner einzigen Stelle im Neuen Testament bemüßigt, den Schöpfungsbericht in irgendeiner Weise zu kritisieren. Wer sind wir, dass wir es besser wissen wollten als er? Walter Smith. Ich weiß noch, zunächst einmal aufbegehrt gegen dieses, das war mir viel zu simpel. Simpler Argument. Und ich weiß noch, wie alle meine Argumente oder Argumentationsversuche in sich zusammenfielen, wie ein Kartenhaus. Und ich habe gesagt, ja, Amen. Das ist es. Christus war dabei, durch seine Hand ist die Schöpfung gemacht. Er hat Israel begleitet als geistlicher Fels. Das ist doch der Christus der Bibel. Kritisiert an irgendeiner Stelle die Faktizität der Berichte? Ich wüsste nicht. Ich lerne gerne um. Müsste mir einer zeigen. Ich wüsste nicht. Ganz im Gegenteil. Er bestätigt es an entscheidenden Stellen und gerade auch dort, wo es um Mann und Frau geht. Wisst ihr nicht, wie es am Anfang war? Ganz deutlich bezieht sich Christus auf tatsächliches Geschehen. Was haben wir eigentlich für einen Christus? Wir segmentieren ihn. Wir zerschneiden ihn. Wenn wir ihn nicht wirklich als den Gottessohn ernst nehmen, durch das man die Schöpfung gemacht wurde. Und der absolut verlässliche Zeuge ist, für das, was uns auch auf den ersten Seiten der Schrift geschildert ist. Also dieses Argument von Walter Smith hat mich reformiert und hat mir das Urvertrauen, was ich durch den Heiligen Geist so bekommen hatte, theologisch argumentativ vertieft. Ich bin dafür sehr dankbar, dass ich damals in diesem Vortrag war. Nun möchte ich aber noch Folgendes sagen. Ich will nicht sagen, dass unser Heil daran hängt, ob wir die Urgeschichte als Geschichte akzeptieren oder nicht. Unser Heil hängt an Christus. Aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Aber wer Christus als Heiland, als seinen Heiland, als Gottes Sohn, als ewigen Logos Gottes ernst nimmt, der wird durch diesen Christus in ein immer tieferes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift hineingeführt. Das macht er gar nicht selber. Das wächst ihm zu. Das schenkt Christus. Wir hatten jetzt gerade 2 Wochen, wie gesagt, mit den Studenten, Glaubwürdigkeit der Schrift, Zugänge zur Schrift. Meine gute, wertvolle Zeit. Wir haben einen Theologen besonders behandelt, einen guten Bibeltheologen aus dem 19. Jahrhundert, der hat es ganz plastisch gesagt, nicht? Dass der geschichtliche Christus, der durch die Zeit schreitet als der Auferstandene, sich selbst in der Predigt des Evangeliums vergegenwärtigt und in uns den Glauben erweckt. Und dass der erweckte Glaube in der Schrift diesen Christus näher kennenlernen will. Und dass dieser selbe Christus sich in der Schrift kennenlernen lässt. So ist der Kreislauf. Also es soll keiner hier unter einen Druck gesetzt werden, der nun diesen Zugang noch nicht hat. Ich kenne Christen, die diesen Zugang nicht haben. Das als Geschichte, als faktische Geschichte anzunehmen und anzusehen. Ich will mit Ihnen gern argumentativ darüber streiten, aber ich halte es gedämpft, so will ich mal sagen. Denn ich weiß, meine Argumente schenken ihm das Vertrauen noch nicht unbedingt. Das muss Christus machen. Und ich bete für Sie. Jetzt habe ich nur über die Sintflut gesprochen. Das Gleiche gilt auch von der Arche. Die Arche ist auch völlig einbezogen in diesen Geschichtsbericht und sie wird uns geschildert mit ganz exakten Angaben. Die Länge dieses Kastens war ja nur ein schlichter Kasten, kein Ozeandampfer bei Vulkan gebaut, sondern ein schlichter Kasten. Aber mit erstaunlichen Maßen, passen Sie mal auf. 150 Meter lang, 15 Meter hoch, 25 Meter breit, wobei nicht ganz genau festzustellen ist, wie lang das Ellenmaß in dieser Zeit gewesen war. Aber das sind Schätzangaben, die eher untertrieben sind. Die gesamte, jetzt sitzen Sie hoffentlich gut. Die gesamte Deckfläche der drei Decks betrug 89.000 Quadratmeter. 18 Fußballfelder. Gar nicht schlecht. Der Rauminhalt 40.000 Kubikmeter, das entspricht 522 Güterwaggons. Sollte man nicht denken. Aber es ist so. Ja, in diesem schlauen Buch, Woodcomb Morris, die Sintflut. In der Bibliothek können Sie es ja, wenn Sie es wollen, sich mal ausleihen. Woodcomb Morris haben geschätzt, dass etwa 35.000 Wirbeltiere, einzelne Wirbeltiere, in die Arche aufgenommen werden mussten. Und sie kommen zum Schluss, dass die Kapazität durchaus dafür ausgereicht hat. Unter der Voraussetzung, das sind aber allerdings dann Vermutungen, ich gehe nachher noch mal ganz kurz darauf ein, dass Gott die Tiere in eine Art Winterschlaf versetzt hat, sodass sie relativ wenig Futter brauchten und dass es sich um Jungtiere gehandelt hat. Ich finde es köstlich, dass der Sintflutbericht diese Einzelheiten, die uns ja so höllisch interessieren würden, eben gerade nicht bringt. Ja? Oh, ich könnte Ihnen eine ganze Menge Fragen aus dem Handgelenk da servieren. Wie hat denn eigentlich der Noah die Tiere alle an die Arche herangekriegt? Wie hat er die denn unterscheiden können? Wie hat er die denn da reingekriegt? Wie haben die denn ein Jahr da drin friedlich, schiedlich ausgehalten? Und. Ich könnte Ihnen jetzt eine halbe Stunde Fragen servieren. Und ich bitte Sie, dass Sie die Fragen mir dann nicht wieder stellen. Denn ich habe darauf keine Antwort. Aber die Frage ist, und deswegen diese vielen hermeneutischen kleinen Exkurse, wollen wir den Sprung ins Vertrauen wagen über Christus, der dabei war. Wollen wir es wagen? Oder wollen wir in Vorbehalten bleiben? Ich will überhaupt keinen Druck ausüben. Wenn die innere Freiheit nicht da ist, dann möchte ich gerne für dich beten. Aber ich möchte es bezeugen, nicht wahr, dass ich nicht mit links. Auch ich muss Anflüge des Zweifels überwinden. Aber ich überwinde sie im Vertrauen auf Christus. So, wir sind bei drittens, die Sintflut als Gerichtsgeschehen. Es wird ein bisschen philosophisch am Anfang, aber erschrecken Sie nicht. Seit der Hegelschen Philosophie stehen wir alle im Bann des evolutiven Denkens. Die Hegelsche Idee eines durch These, Antithese und Synthese allmählich sich selbst bewusst werdenden Weltgeistes hat seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Natur- und Geisteswissenschaften entscheidend geprägt. Die Evolutionstheorie ist gar nicht denkbar ohne den Unterbau der Hegelschen Philosophie. Und die klassenlose Gesellschaftsfantasie von Karl Marx ist auch nicht denkbar ohne Hegel. Und es ist erstaunlich, trotz zweier Weltkriege, trotz zunehmender ökologischer, ökonomischer, sozialer, politischer, religiöser Probleme, ist das öffentliche Bewusstsein im Abendland weithin noch von der Überzeugung geprägt, dass die Einsicht der Menschen, dass die Ethik der Menschen und dass der gute Wille der Menschen sich andauernd zum Besseren entwickeln oder zumindest sich entwickeln lassen. Ganz erstaunlich. Wissen Sie, eine Ideologie ist erfahrungsresistent. Das ist ganz erstaunlich. Wenn man von einer Ideologie angebissen ist, dann kann man erfahren, was man will, und dann kann man Gegenbeweise noch und nöcher vorgesetzt bekommen. Man steckt das locker weg. Der Marxismus war eine solche Ideologie. Der konnte Pleiten machen am laufenden Band. Und ein echter Marxist, der hat das weggesteckt. Und so ist es eben auch mit dieser Evolutionstheorie, die viele unserer Zeitgenossen verinnerlicht haben. Und die armen Kinder, nicht, die in der Schule ja nur solche Biologiebücher und so weiter kennenlernen. Wir hatten vor 12, 13 Jahren in Krilling einen Kongress zum Thema Evolution und Schöpfung. Und da haben wir an sämtliche Kultusministerien der Bundesländer geschrieben, mit der Bitte, wenigstens doch in einer Fußnote in den Biologiebüchern den Hinweis anzubringen, dass man das Ganze auch ein bisschen anders sehen kann. Ja, nämlich in der Verantwortung vor der Gültigkeit des biblischen Befundes. Ja, was war? So gut wie nichts. Ja, nur 2, 3 Ministerialdirigenten haben uns überhaupt geschrieben und nicht einer hat uns einen Fünklein Hoffnung gemacht, dass die Evolutionstheorie in unseren Schulbüchern in der Bundesrepublik Deutschland wenigstens in einer Fußnote hinterfragt werden könnte. Das ist Ideologie. Wenn ein Ideengebilde mit Monopolanspruch auftritt. Und da wollen wir uns gar nichts vormachen. Wir sind alle mehr oder minder, wir sind die Kinder unserer Zeit, auch davon geprägt. Und es fällt uns relativ schwer, die gegenläufige biblische Sicht der Entwicklung der Dinge anzunehmen und zu übernehmen. Denn die biblische Sicht der Dinge, die ist ganz konträr, die ist ganz anders. Da geht es nicht aufwärts, da vervollkommnet der Mensch sich nicht, sondern da geht es abwärts, er entfernt sich immer mehr von Gott. Und damit bin ich bei 3.2. Die Sintflut als Gerichtsgeschehen und als Geschichtsbericht zu verstehen. Das führt uns dann auch dazu, die Urgeschichte von Adam bis Noah als wirkliche Geschichte und auch, jetzt kommt ein schreckliches Wort, Depravationsgeschichte zu verstehen. Depravation ist das Gegenteil von Evolution. Evolution ist Höherentwicklung alles Lebendigen, Selbstorganisation der Materie. Depravation ist Verschlechterung der Lebensumstände dieser Welt. Und wenn ich das recht deute, diese ersten Kapitel der Bibel, ist das alles Depravation, Verschlechterung. 4 Etappen. Sie haben es ja alles jetzt schon durchgenommen. Ich muss das nur mal kurz anreißen. Adam gehorcht Eva anstatt Gott, fällt in Sünde. Damit ging alles los. 2. Etappe war schon ein Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Warum, das werden wir dann noch merken. 3. Etappe, Lamech, ein Nachkomme Kains, brüstet sich für geringfügige Verletzungen, 2 Männer erschlagen zu haben. Und brüstet sich einer unheimlichen Rachgier. 4. Etappe, die dann unmittelbar dann zur Sintflut führt. Die ganze vornoachitische Menschheit verfällt in sexuelle Zuchtlosigkeit, ausgelöst durch gefallene Engel, die ihr Unwesen in dieser Welt treiben. Und Frauen, menschliche Frauen, belästigen und mit ihnen sexuell verkehren. Und die Menschheit macht es diesen gefallenen Engeln nach und es herrscht drunter und drüber in sexueller Hinsicht. 1. Mose 6, 1-4. 2. Petrus 2, Vers 4. Und dann wird uns in 1. Mose 6, 5 ein Gottesurteil überliefert, das ein vernichtendes Fazit über die ersten anderthalb Jahrtausende der Menschheit zieht, nämlich: Die Bosheit der Menschen ist groß und alles Dichten und Trachten der Herzen böse den ganzen Tag. Diese Aussage wird uns dann am Ende von Kapitel 8 noch einmal begegnen. Und gleichsam als Gottes Antwort auf diese zunehmende Gottlosigkeit und Bosheit der Menschen verkürzt Gott radikal die Lebenszeit. Die Urväter Adam bis Noah werden noch 600 bis 900 Jahre alt. Und noch sogar noch mehr. Von Noah bis Abraham werden sie nur 200 bis 600 Jahre alt. Die Erzväter nur noch 100 bis 200. Und nach Mose geht sie dann unter 100 zurück. Dass diese Tendenz Strafantwort Gottes ist, wird ganz deutlich aus 1. Mose 6, Vers 3. Denn nachdem die ganze Menschheit in sexuelle Zügellosigkeit verfallen war, begrenzt Gott die Lebenszeit auf 120 Jahre. Und Mose sagt im Psalm 90, es ist ein Zorn, dass wir so schnell dahin müssen. So ist die Deutung. Und da hat der Norbert Blüm nicht so ganz recht, wenn er meint, die Pflegeversicherung und alle damit anfallenden Kosten damit begründen zu müssen, dass die Lebenserwartung der Menschheit steigt. Ich glaube das nicht. Denn wir sind auf der Abwärtslinie und nicht auf der Aufwärtslinie. 3.3. Die Sintflut als Vorprägung des Tags des Zorns bei Jesu Wiederkunft. Jetzt bin ich bei der Anwendung dieser paradigmatischen Vorüberlegungen. In heilsgeschichtlicher Perspektive der Bibel gesehen, ergibt sich eine folgenschwere Parallele zwischen der vornoachitischen und der nachnoachitischen Menschheit. Beide Entwicklungen sind von zunehmender Gottlosigkeit geprägt. Beide Entwicklungen enden mit der Vernichtung der Gottlosen und Bösen. Die Sintflut vernichtet mit Wasser, der Tag des Zorns vernichtet mit Feuer. So wie sich niemand zur Zeit Noahs die unendlichen Wassermassen vorstellen konnte und der Noah bestimmt so manchen Spott zu ertragen hatte, als er da mitten auf dem Land seinen Kasten hinsetzte, so kann sich heute wohl kaum jemand einen plötzlichen globalen Weltuntergang durch Feuer vorstellen. Denn auch alle Atomwaffenarsenale, die Russen noch aufbewahrt haben oder die in Amerikas Bunkern lagern, sind nicht imstande, die Welt als Welt aufzulösen. Aber genau das wird geschehen. Das wird kein Atombombenfeuer sein. Das wäre ein Streichholz dagegen. Sondern das wird ein anderes Feuer sein. Also es gibt hier Entsprechungen. Es entsprechen sich 1. Mose 6, 7. Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vertilgen von der Fläche des Erdbodens. Und im Neuen Testament Römer 1, 18. Der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart werden über alle menschliche Gottlosigkeit und Bosheit. Eine ganz wichtige Stelle müssen Sie dick unterstreichen. Römer 1, 18. Sie müssen es futurisch, das heißt eschatologisch, auf die Wiederkunft Jesu, auf den Zorn Gottes am Tag des Zorns beziehen. Römer 1, 18. Da haben Sie dann die Parallele zum Sintflutbericht. Zorn Gottes wird offenbart werden am Tag des Zorns über alle menschliche Gottlosigkeit und Bosheit. Das ist ein äußerst komprimierter Vers. Gottlosigkeit sind alle Vergehen gegen die erste Tafel der Gebote Gottes, also gegen Gott selbst. Bosheit, das ist der Begriff der Übertretungen gegen die Gebote 4 bis 10. Das ist alles komprimiert drin. Aber auch das wäre zu sagen, so wie Gott in das Gerichtsgeschehen seine errettende Hand hineinlegt, und die Arche bauen lässt und Menschen errettet, so schenkt er auch der nachnoachritischen Menschheit in Christus eine lebendige Arche für Zeit und Ewigkeit. Viertens, die Spur der Gnade Gottes von Adam bis Noah. Wir wollen immer daran denken, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Gottes Schöpferwille, Gottes Erlöserwille, Gottes Vollendungswille. Klingen immer zusammen. Er ist der dreieinige Gott. Und dieser Schöpfer, der liebt die Menschheit unwandelbar. Aber er bindet sich an seine Liebe, weil er nicht anders kann. Er bindet sich an seine Liebe, weil er Liebe ist. Und er hat nur die Liebe, um einen Menschen zu erretten. Seine Allmacht? Kein Problem. Gott spricht ein Wort und 6 Milliarden Menschen sind gläubig. Gott reißt den Himmel auf und alle gehen in die Knie. Für Gott überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, die Menschen zum Heil zu vergewaltigen. Gar kein Problem. Da liegen sie ihm alle zu Füßen und beugen ihre Rücken noch tiefer als die Muslime. Für Gott kein Problem, aber er macht es nicht. Gottes Liebe. Und ihm bleibt nur die Liebe. Aber das nur, das streiche ich in Strichel. Und so dieser Weg über Golgatha. Er zwingt niemanden zur Gegenliebe. Er ist der Vater, der stumm und leidend das Erbe auszahlt, auch demjenigen, der ihn gar nicht als Vater anerkennt. Und dennoch zieht sich dieser Gott nicht von der Menschheit zurück. Er setzt Zeichen seiner Gnade. Und die will ich kurz nachzeichnen. 4,2. Adam und Eva werden eben nicht mit Vernichtung bestraft. Dann würden wir hier nicht stehen und sitzen. Sondern sie werden gestraft mit Erschwerung ihrer Lebensverhältnisse. Sie werden auch nicht verflucht. Man muss das gut auseinanderhalten. Verflucht wird die Schlange und der Erdboden, aber nicht Adam und Eva. Kain wird nicht vernichtet, sondern er wird mit Erfolglosigkeit und Fruchtlosigkeit seiner Arbeit und mit immerwährender innerer Unruhe bestraft. Und die Gnadenspuren gehen weiter. In Seth erschafft sich Gott. Eine neue Menschheit begründet eine neue Segenslinie, die er dann von Adam, bei Abel war sie unterbrochen, dann weiter bis auf Noah führt. Und diese Segenslinie, die ist hochinteressant. Der siebte in dieser Reihe ist Henoch, der siebte. Die siebte hat immer eine besondere Bedeutung. Er wandelt mit Gott, wird entrückt. Lamech, der vorletzte in dieser Reihe, das ist aber nicht der Lamech, der sich brüstet da, nicht? Das ist ein anderer Lamech. Dieser Lamech hier, der gibt seiner Glaubenshoffnung Ausdruck, indem er seinen Sohn Noah nennt. Und Noah heißt Ruhe auf Deutsch. Ruhe und Frieden, Shalom, gelingende Beziehungen zu Gott und zum Nächsten. Das ist das Hoffnungsgut, was dieser Vater in seinen Sohn hineinlegt. Und diese Hoffnung, die er mit Noah verbindet und auf Gott bezieht, die wird erfüllt. Noah fand Gnade vor dem Herrn. 1. Mose 6,8. Die Hoffnung und die Gebete dieser Urväter, von Adam bis Noah, 10 Stück, die werden erhört. Noah wird ein demütiger Mensch. Inmitten gottloser Umgebung. Ist das nicht wunderbar? in unseren Eheseminaren oder Familienschulungen, da weise ich oft hin auf den kleinen Samuel, der in verhurter Umgebung ein Mann Gottes wurde. Viele Mütter sind da heute sehr ängstlich, nicht? Was soll aus unseren Kindern werden, nicht? Wenn sie missgeprägt werden, manipuliert werden. Die Hannah im Alten Testament, die kannte die Gegenwaffe, die hat gebetet für ihren Samuel. Und Gott hat seine Hand auf ihn gehalten und er hat sich jeden Tag die Hurerei der Söhne Elis ansehen müssen. Aber sein Herz blieb rein, denn Gott war ihm ein paar Millimeter näher als die Versuchungen des Satans. Und das wollen wir doch wohl glauben. Also, ein Wunder geschieht, der Noah inmitten verruchter und verhurter Gesellschaft wächst heran in Eindeutigkeit der Hingabe zum Herrn. Noch ein paar Sätze zu dem Namen Noah. Ruhe heißt dieser Mann. Und das weist über sich selbst hinaus. Hebräer 4,9, es ist eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes. Was bedeutet das? Noah, der erste Mensch der nachsintflutlichen Menschheit, gibt sozusagen mit seinem Namen dieser neuen Menschheit ein Ziel mit auf den Weg. Wir Menschen brauchen Ruhe, aber in göttlicher Bedeutung. Wir brauchen den Sabbat. Wir suchen Erfüllung. Wir brauchen Frieden. Wir sind Beziehungswesen. Wir können den Frieden aus uns nicht produzieren. Aber in Christus ist er uns verheißen. Denn das Reich Gottes besteht nach Römer 14,17 in Freude und in Frieden. Sodass in Christus die Hoffnung dieser ganzen Urvätergebete erfüllt worden ist. Menschen, die mit Christus leben, die leben aus einer göttlichen Ruhe, aus einem göttlichen Frieden, aus einer göttlichen Freude. Und ich hoffe, das sind keine böhmischen Dörfer, dass wir das alle schmecken, täglich und stündlich. Das ist doch die Schönheit des Christentums. Noahs Errettung in der Arche ist also ein Symbol, eine Vorprägung für die Errettung aus dieser vergehenden Welt, wenn Christus wiederkommt und wenn der große Sabbat und die große Ruhe Gottes beginnt. Aber die Ruhe Gottes ist niemals Untätigkeit, nicht? Wir verwechseln das sehr schnell. So, damit bin ich doch sehr schön in der Mitte angekommen. Jetzt könnte man irgendwas Produktives tun, nach dieser unproduktiven Phase. Was wollen wir denn? Was können wir denn? Mal aufstehen? Oder Luft oder irgendwas? Oder ein Lied? Ja, Luft- und Liedpause? Ja, Luftpause. Okay, 5 Minuten, aber pünktlich. Noahs Frömmigkeit. Wenn der Sintflutbericht paradigmatische Bedeutung hat, und das wird ja an vielen Stellen im Neuen Testament deutlich, 1. Petrus 3, Vers 20, 2. Petrus 2, Vers 5, Hebräer 11, 11, Vers 7, wenn wir also von diesem Bericht etwas lernen sollen, für uns hier und heute, dann ist natürlich die Person Noahs von absoluter Wichtigkeit. Dann ist es geradezu überlebenswichtig, dass wir den Noah in seiner Frömmigkeit studieren. Wer war dieser Noah, dass er in Gottes Augen Gnade fand? Wer sind wir, dass wir am Tag des Zorns auf Gnade hoffen dürfen? In Hesekiel 14,14 wird Noah zusammen mit Daniel und Hiob unter diejenigen Frommen gezählt, die vor Gott ein vorbildliches Leben führten. Sie kennen die Stelle nicht, Hesekiel 14,14, ein Gerichtswort des Propheten. Und er sagt, selbst wenn jetzt hier und heute Noah, Hiob und Daniel lebten, sie würden nichts für euch ausrichten können. Sie würden nur ihr eigenes nacktes Leben hindurchretten können. Ein ganz hartes Wort. Ja, und nun heißt es im Sintflutbericht in 1. Mose 6, 9, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten und er wandelte mit Gott. Und dieses Wandeln mit Gott, das möchte ich mal an drei Beispielen belegen. Erstens, ich bin jetzt in 5, 2, er fand Gnade vor Gottes Augen. Was bedeutet das? Da ist ein Rückschlussverfahren wichtig und nützlich. Zwischenfrage: Wem wird Gottes Gnade gegeben? Den Demütigen. Den Demütigen wird Gottes Gnade gegeben. 1. Petrus 5,5 steht das. Jakobus 4,6 steht auch schon im Alten Testament. Hiob auch, aber wir sind bei Noah. Noah war ein demütiger Mensch. Habe ich ein demütiges Herz vor Gott? Der Demütige bildet sich nichts ein vor Gott. Er hält nicht auf sich. Er vertraut nicht auf seine Fähigkeiten. Er sucht keine Ehre von Menschen. Er will Gott in allem allein die Ehre geben. Dann bist du demütig, wenn du so bist. Und dann kriegst du Gnade über Gnade. Wenn du hochmütig bist, kriegst du keine Gnade. Gar nichts. Dann bleibt das Leben leer. Dann können wir von einer Veranstaltung, von einem Bibeltag zum anderen laufen. Und das Leben bleibt farblos und kalt, ohne Strahlkraft. Aber wenn wir demütig sind, dann fließt die Gnade über. Das ist das Erste, was wir von Noah lernen können. Das Zweite. Zweimal wird im Sintflutbericht betont, dass Noah alles tat, was Gott ihm gebot. Alles. Noah hat Glaubensgehorsam praktiziert. Gott sprach und Noah handelt. Wir können bei ihm Glaubensgehorsam lernen. Wie sah der aus? Noah handelte sofort. Glaubensgehorsam kennt kein Zögern. Noah widerspricht nicht. Echter Glaube weiß es nicht besser als Gott. Man könnte sich ja denken, dass Noah in ein Zwiegespräch mit Gott eingetreten sein könnte. Was? Gott, 150 Meter lang? Na, also, das wirst du nicht schaffen. Lass mal lieber 200. Da passt noch ein bisschen mehr rein. Oder was? Ich alleine? Mit meinen drei Schwiegersöhnen? Das wird doch wohl nicht gehen. Und. Kein Zwiegespräch mit Gott, keine Belehrung Gottes wird uns hier überliefert. Noah stellt Gottes Befehl über Menschenmeinung. Wie schon gesagt, der Archebau hat ihm nicht nur Bewunderung, sondern auch viel Spott und Hohn eingetragen. Noah führt Gottes Befehl vollständig aus. Er streicht nichts ab. Und Noah wartet auf Gottes Befehle. Er steigt nicht früher aus. Das ist eine ganz bewegende Stelle, die fasziniert mich mit am allermeisten. 1. Mose 8, 13 und 14. Da sind die Wasser schon längst unten. Die Vögel kehren nicht mehr zurück. Er guckt raus, er guckt und will raus und wartet noch Wochen und Wochen und denkt schon fast, Gott hat ihn vergessen. Und eines Tages kommt das erlösende Wort Gottes. Türen auf, raus. Diese Geduld, dieses Warten, vorbildlich, sagenhaft. Also das ist Glaubensgehorsam. Das erste war Demut, zweite Glaubensgehorsam. Das dritte, an seiner Frömmigkeit, an seiner vorbildlichen Frömmigkeit, ist seine Opferhandlung sofort nach dem Ausstieg aus der Arche. Das erste, was er macht, Er kniet nieder, er baut einen Altar und er opfert Tiere. Und dabei soll man eine Minute bleiben. Damit knüpft er nämlich wieder an die Abel-Linie an. Abel hatte Gott ein blutiges Opfer gebracht, wir erinnern uns. Kain hatte ein unblutiges Opfer gebracht. Und das war sein großer Fehler. Viele wundern sich, dass Gott das Opfer Kains nicht angenommen hat. Warum eigentlich? Ein Opfer muss blutig sein. Die Sünde fordert den Tod. Die Sünde fordert Blut. Die Sünde fordert Leben. Billiger geht es nicht. So schwer wiegt die Sünde, dass Blut fließen muss. Und das wusste der Abel und deswegen hat er ein blutiges Opfer gebracht. Und Kain wusste es nicht oder hat es nicht ernst genommen. Im Übrigen wird von Adam gar keine Opferhandlung berichtet, auch komischerweise. Weiß ich nicht warum. Weil Sünde den Tod fordert, musste Christus stellvertretend für die ganze Menschheit einen blutigen Tod sterben. Zur Frömmigkeit gehört unverzichtbar Opfer dazu. Anders geht es nicht. Im Alten Testament war es stellvertretendes Tieropfer. Im Neuen Testament ist es das Christusopfer. Wer immer wohl an Jesus Christus glaubt, der verbindet sich mit dem Opfertod Christi. Und Römer 6, Vers 3 heißt es, er ist hineingenommen in den Tod Christi. Er ist hineingenommen an das Kreuz Christi. Wir sind als Christen im Opfer Christi drin. Im blutigen Opfer, mit dem Christus unsere Schuld entsühnt hat. Also, das wusste der Noah. Und das sollten wir wissen. Und deswegen ist Glaubenserfrischung immer nur über Vergebung zu kriegen. Und viele Christen haben das noch nicht so richtig kapiert. Dass du eine Erneuerung des Glaubens immer nur dort kriegst, wo Christus sie dir anbietet. Und er ist der vergebende Gott. Und deswegen musst du als armer, sündhafter, elender Mensch zu Christus kommen. Und wer das nicht schafft, der soll erstmal dafür beten, dass er wieder ein armer, elender Sünder wird, der Christi Lösegeld sucht und braucht und ohne die Gnade Gottes nicht mehr eine Stunde leben will. Und dann gibt es eine Erfrischung im Glauben. Und dann gibt es wieder neue Erkenntnisse in der Schrift. Und dann gibt es wieder neue Kraft und Freude an der Fürbitte. Und dann gibt es wieder neuen Mut, öffentlich zu Christus sich zu bekennen. Christen müssen an dieser Stelle immer wieder einsetzen. Also Demut des Herzens, vollständiger Gehorsam, Glaubensgemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das sind die Voraussetzungen für die Errettung vor dem endgeschichtlichen Zorn Gottes am Tag des Zorns. So, damit bin ich sechstens bei der Sintflut. Was heißt Sintflut? Kommt es von Sünde? Nein. Kommt von germanisch Sinn. Und Sinn heißt gewaltig, groß. Seine gewaltige Flut. 6.1. Der biblische Sintflutbericht will Geschichte sein. Ich wiederhole es andauernd. Die Sintflut war nach dem biblischen Befund eine die gesamte alte Erde vernichtende globale Katastrophe. 1. Mose 6,13, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, nämlich von Menschen und Tieren. Und siehe, ich will sie verderben mitsamt der Erde. Habe eine jüdische Auslegung dazu gelesen und ich vermute, dass er in der richtigen Richtung denkt, dass hier auch von Sodomie die Rede war und dass dies alles zur sexuellen Perversion dieser Menschheit gehörte. Und was uns jetzt aus Schweden importiert wird, das ist Sodom und Gomorra. Tausende von perversen, schweinischen Videofirmen überfluten Deutschland im Moment aus Schweden, nicht? Wo Umgang mit Tieren in Großformat gezeigt wird. Und die Polizei kommt nicht hinterher, das Zeug zu beschlagnahmen. Ist das was anderes? Ist das was anderes, als diese Menschheit sich geleistet hat? Nichts anderes. Und von den 8 Insassen und den Tierpaaren in der Arche abgesehen, kommt nun die ganze damalige Menschheit und Tierwelt und Pflanzenwelt um. In Klammer, von den Fischen abgesehen. Die kommen nicht um. Warum? Tja, merkwürdigerweise, ich weiß auch nicht. Die Fische, die führen so ein Extra-Dasein, nicht? Man müsste ein Fisch sein. Also, die dürfen weiterleben. Die an Land gebliebenen Fische, oder was? Ja? Ja, alle, die an Land waren, die hatten schlechte Karten. Da haben Sie völlig recht. Aber auch die Erde wird vernichtet. Und dabei will ich ein bisschen bleiben. Die Erde wird vernichtet, nicht nur die Menschheit. Wir stellen uns die Sintflut immer so vor, als ob nur die Menschheit dran glauben musste. Die Erde, die wird geknetet, die wird auseinandergefetzt. Die wird neu geformt. Viele Völker bewahren in ihren mündlichen Überlieferungen Erinnerungen an diese globale Katastrophe auf. Es gibt in fast allen Kulturen schriftliche, mündliche Erinnerungen an diese Erdkatastrophe. Es besteht kein Anlass, nicht der mindeste Anlass, an der geschichtlichen Faktizität des Sintflutsberichts zu zweifeln. So. Nun komme ich hier mal ein paar Sätze auf dieses Buch zu sprechen. Whitcomb Morris zeigen, dass die naturwissenschaftlichen Zweifel, jetzt kommt noch mal ein Wort, aber ich kann sie nicht ersparen, des sogenannten Uniformitarianismus, das ist ein schönes Wort, was? Uniformitarianismus entkräftet werden können. Was ist denn das für eine komische Geschichte? Uniformitarianismus, das ist die Auffassung, hören Sie gut zu, denn die ist heute zu 95% gang und gäbe unter den Geologen und Naturwissenschaftlern. Das ist die Auffassung, dass die Dauer, Art und Intensität geologischer Prozesse immer gleich gewesen seien. Art, Dauer und Intensität geologischer Prozesse waren immer gleich, so wie es heute ist, so war es vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und so wird es auch irgendwann einmal wieder sein. Erosion, Sedimentation, Vergletscherung, Krustenbewegung, Vulkanismus, das sind so die gewöhnlichsten und häufigsten geologischen Prozesse, müssen aber demgegenüber keineswegs immer in der heute beobachtbaren und messbaren Art vonstatten gegangen sein. Gerade die Fossilablagerungen sprechen viel eher für eine Katastrophenursache als für lange natürliche Ablagerungsprozesse. Ich war 5 Jahre in Bayern Pfarrer, da sind wir öfters mal ins Altmühltal gefahren und haben da Ammoniten gesucht und sonst was. Das war immer schön und immer in der Hoffnung, man könnte mal so ein großes Urficht wiederfinden, nicht so ein Archaeopteryx oder sowas, aber dazu hat es nicht gereicht. Aber Ammoniten haben wir immer gefunden. Und das konnte jeder Arbeiter einem dort erklären. Wenn das keine Katastrophe war, ist doch ein Witz, sich vorzustellen, dass durch eine bloße Ablagerung ein Lebewesen mir nichts, dir nichts so erhalten bleibt, wie es geschaffen war vom Schöpfer. Das verendet und verwest. Da ist nichts mehr da. Durch natürliche Prozesse. Ich habe mir dort das Museum angeguckt in Solnhofen. Da sind die dollsten Sachen drin. Da ist ein Fisch drin, der hat noch einen anderen Fisch im Maul. Ja, wollte ihn gerade auffressen. Da kam die Katastrophe. Zack! Eine Sekunde. Nichts mehr. Zusammengepresst. Wie eine Erbse. Na, wie eine Erbse, noch viel kleiner. Also, Das sind doch Katastrophenursachen. Da muss ich doch gar nicht Biologie und Geologie studieren, um das für einleuchtend zu halten. Aber auch andere naturwissenschaftliche Fakten sind durch die Annahme einer globalen Katastrophe viel besser als mit einer uniformitarianistischen Geologie zu erklären. Zum Beispiel, nur ein paar Beispiele, das plötzliche Aussterben der Dinosaurier, das Auseinanderbrechen der Kontinente, das Entstehen der Eiszeit, das Entstehen der Kohleflöze und des Erdöls, ist nur eine kleine Auswahl an den Beobachtungen, naturwissenschaftlichen Fakten, die mit der Katastrophentheorie, sage ich mal, naturwissenschaftlich gesprochen, viel besser zu erklären sind als mit der Annahme ewig gleichbleibender geologischer Prozesse. Ich könnte Ihnen jetzt da ein paar Sachen sagen, aber ich habe mich auch nur ein bisschen schlau gelesen hier von diesem schönen Buch. Die Frage nach dem Datum der Sintflut beantworten wird Com Morris, interessanterweise, mit dem Hinweis auf die nicht lückenlose biblische Chronologie der Urzeit und auf die sonstigen Kulturdokumente, wie zum Beispiel das babylonische Gilgamesch-Epos, dahingehend, dass sie die Flut zwischen 3000 und 5000 vor Abraham ansetzen. Also sie geben da auch eine Bandbreite zwischen 3000 und 5000 Jahren vor Abraham. Und ich wüsste nicht, was gegen eine solche Datierung sprechen könnte. Ist hochdramatisch, hochinteressant, wenn man jetzt geologische, naturwissenschaftliche, klimatische und sonstige Fragen, biologische Fragen an den Sintflutbericht heranträgt. Und ich kann nur ein bisschen Geschmack machen, dass mal, wenn man dafür eine Ader hat, vertieft und in Ruhe alles aufzuarbeiten. 6.2. Paradigmatisch gesehen steht die Sintflut für eine globale, Erde und Himmel total verändernde Katastrophe am Ende unseres Äons. So wie Gott mit der vornoachitischen verdorbenen Menschheit umgegangen ist, jetzt will ich Ihnen noch was sagen. Mit großem inneren Schmerz, so ist nämlich der Urtext zu übersetzen, in 1. Mose 6,7. Da heißt es wörtlich, es ist mir leid, es schmerzt mich. Luther übersetzt hier leider, es reut mich. Das ist keine gute Übersetzung. Es schmerzt mich, ist gemeint. Gott leidet unter dieser Situation. Er leidet an der Menschheit und mit der Menschheit. Wie Pastor Kemners Mutter, die sich jahrelang aufs Bett geschmissen hat und für ihren Sohn gebetet hat, weil sie gelitten hat an seinen Umwegen und Irrwegen. So ist Gott. Mit großem Schmerz, so wird Gott auch am Tag seines Zorns mit der nachnoachitischen Menschheit umgehen. Ich zitiere nochmal 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Und dann, 3 Verse weiter. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, wo das Heil Gottes wohnen wird. Wunderbares Kapitel. 2. Petrus 3. Gericht, Gnade, beides in voller Ernsthaftigkeit bezeugt. 7. Die Arche. Die Idee, das Gebot zum Bau und die Bauanleitung der Arche stammen von Gott selbst. Die Arche ist kein Schiff. Sie ist ein reiner Zweckbau, ein Rettungskasten. Viele Fragen bleiben offen, weil die Bibel sie nicht stellt und nicht beantwortet. Wie hat Noah die Tiere zur Arche gebracht? Wie hat er sie hineingebracht? Welche Futtervorräte waren nötig? Wie haben zigtausende von Tieren ein Jahr miteinander auf engstem Raum ausgehalten? Hier ist unser Vorstellungsvermögen in der Tat überfordert. Wer will, kann sich hier in Spekulationen tummeln. Aber eigentlich sollten wir es eher mit Luther halten, der in seiner großen Genesis-Auslegung gesagt hat, andere unzählige Fragen wollen wir hier fahren lassen, denn sonst ist des Fragens kein Ende. Sehr schön formuliert. Bemerkenswert ist, dass das Neue Testament über Art und Weise dieser wunderbaren Rettung nichts berichtet, sondern nur dass das der Rettung dick unterstreicht. 1. Petrus 3,20: Acht Seelen wurden durchs Wasser hindurch gerettet. 2. Petrus 2,5: Gott hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und Hebräer 11,7: Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seiner Familie, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Drei wunderbare Stellen aus dem Neuen Testament, die gar nichts berichten über die Art und Weise, über die näheren Umstände, sondern nur bezeugen, diese Leute sind gerettet worden. So kannst du auch gerettet werden. 7,2. Im Blick auf das endgeschichtliche Ereignis des Untergangs der alten Welt ist die Arche ein typologischer Hinweis auf Christus selbst. Die Geborgenheit, die Noah und seine Angehörigen in der Arche hatten vor der Katastrophe, diese Geborgenheit haben wir in viel intensiverem Maß im Glauben an Christus, durch Christus selbst. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Darüber habe ich neulich in dieser Kirche gepredigt. Psalm 139,5. Oder Römer 8,35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nichts kann uns scheiden. Wir hatten vor einigen Jahren einen Bericht in Krelingen von einem Oberkirchenrat hier aus Hannover, der einen Missionsbesuch in Äthiopien gemacht hatte. Und er hat uns erzählt, das hat uns tief bewegt, dass er mit Frauen gesprochen hat, die dort gefoltert worden waren, um ihres Glaubens willen. Die wurden zu 20 in eine Zelle hineingepfercht und dann eine nach der anderen rausgeholt, an Bein aufgehängt und geschlagen, weil sie eben Christen waren. Und die anderen beteten, und da hat die eine Frau, die dem das erzählte, erzählt, dass sie den ersten Schlag noch gespürt hat und ab dem zweiten Schlag nichts mehr gespürt hat. Sie hat eine Macht der Geborgenheit erfahren, das hat sie tief bewegt. Bei vollem Bewusstsein konnte sie für ihre Peiniger beten und sie hat ein Wunder Gottes erlebt. Das ist gelebter Glaube. Christus ist überall und er ist stärker. In jedem Fall. Also, die Geborgenheit Christi, das ist das heutige Verständnis der alttestamentlichen Arche. Und das wird auch gelten am großen Tag des Zorns, wenn Gottes Zorn sich offenbaren wird vom Himmel. Römer 1,18. Dann werden alle, die mit Christus verbunden sind, ob sie gestorben sind oder leben, vom wiederkehrenden Christus ihm entgegen entrückt werden. Und sie werden verschont werden vom Zerbruch dieser alten Welt. Christus wird ihre Arche sein. Und wenn Gott dann einst sein endgültiges Gerichtsurteil sprechen wird über alle Menschen, dann werden sie unangefochten in Christus, bei Christus sein. Und es wird Römer 8,1 gelten. Es wird kein Verdammungsurteil geben für alle die, die in Christus Jesus sind. So, und da komme ich jetzt zum letzten Abschnitt. Achtens, die Verheißungen des Noachitischen Bundes. 8,1. Die ganze Noah-Geschichte ist eingebettet in zwei identische Aussagen. Das wiederholt sich, am Anfang und am Ende. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 6,5 und 1. Mose 8,21. Merkwürdig. Am Anfang bedeutet dieses Gottesurteil Strafe und Fluch Gottes. Am Ende bedeutet dasselbe Gottesurteil Geduld und Langmut Gottes. Wie ist das möglich? Am Anfang sagt Gott, weil die Menschheit böse ist von Wurzel an, muss ich sie umbringen. Am Ende der Sintflut sagt er, die Menschen sind böse von Wurzel an. Ich erbarme mich über sie. Merkwürdig. Und doch so klar. Denn es liegt was dazwischen. Es liegt das Opfer Noahs dazwischen. Der gerechte Noah bringt ein Opfer dar vor Gott, um sich und die Seinen von Schuld zu sühnen, zu entsühnen. Und ich denke, dass dieses Opfer der entscheidende Wendepunkt in der ganzen Geschichte ist. Ausdrücklich steht da, als Gott dieses Opfer, es ist sehr massiv beschrieben, diesen lieblichen Duft roch, da beschließt er in seinem Herzen, der neuen Menschheit eine Chance zu geben. Ich glaube, dass Gott hier mehr wahrgenommen hat als Noahs Opfer. Hier hat er auf das Opfer aller Opfer, auf Christus geblickt, auf das Kreuzesgeschehen auf Golgatha. Er sieht die Menschheit vor sich, die er noch erschaffen will, zu seinem Ebenbild. Er brennt darauf, Menschen zu formen, in dieses Leben hineinzurufen, Menschen zu adeln mit seinem Heiligen Geist, sie zu erlösen, sie zu vollenden. Gott ist ein kommunikativer Gott. Er lechzt danach, Menschen zu seinem Ebenbild zu machen, an denen er sich verherrlichen kann, und sie zu adeln und sie wenig geringer, Psalm 8, als er selbst ist, zu gestalten. Und deswegen spricht er diesen gewaltigen Schwur aus, dass er die Menschheit trotz ihres bösen Herzens erhalten will und dass er ihr die Lebensbedingungen und den Lebensraum dafür gewähren will und dass er seinen Bogen über diese Welt spannt als Zeichen für diese Absicht. Es ist unverdiente Zuwendung. Denn die Menschheit ist seit dem Sündenfall geschehen und seit dem Sintflut geschehen um keinen Deut besser geworden. Denn wenn man jetzt in der Bibel weiterliest, das könnte man dann, nee, das wird ja sogar noch gemacht, ich wollte gerade die nächsten Bibeltage dafür vorschlagen, aber das macht ja Wolfgang Nestroge morgen, dann stößt man nämlich auf 1. Mose 10 und auf 1. Mose 11 und da geht es schon wieder bergab. Da ist nämlich von einem Nimrod die Rede, der in Babel schon sein Königreich aufbaut und ein furchtbarer Jäger vor dem Herrn genannt wird. Der bringt Macht und Muskelspiel in die Welt wieder hinein. Seit Nimrod gilt das kalte Gesetz der Macht. Und dann wird der Turmbau zu Babel gebaut. Also es geht sofort wieder bergab. Und trotzdem, der Regenbogen Gottes überspannt alles. 8,2. Genauso wichtig wie der äußere Lebensraum Erde ist der innere Segen Gottes. Gott wiederholt im Segen, den er den Noah und seinen Söhnen zuspricht, den Fruchtbarkeitssegen der Schöpfungsgeschichte. Eine neue Menschheit kann entstehen, wenn Gott Fruchtbarkeit schenkt. 20% der deutschen Männer sind nicht mehr fruchtbar. Haben Sie das schon gewusst? Ich wusste das auch noch nicht. Aber es stand neulich in einer Spiegelgeschichte. Die lahmen Samen hieß die neckischerweise. Aber da habe ich erst einmal wieder gemerkt, dass Fruchtbarkeit keine Selbstverständlichkeit ist. Und dass wir uns durch die vielen Umweltgifte und durch den Stress des Tages, aber ich glaube noch viel mehr durch die unsichtbaren Faktoren, die wir uns aufhalsen, sprich durch die viele unvergebene Schuld, in ein riesiges Dilemma hineinmanövrieren. Darüber müsste man auch mal predigen. Wohin mit der ganzen Schuld, mit der Abtreibungsschuld und so weiter und so weiter. Die Menschen denken, wenn sie den Begriff Schuld vermeiden und elegant ausradieren und von Zerrüttung sprechen statt von Schuld, siehe Ehe, Scheidungsgesetzgebung, haben sie den Schuldfaktor bewältigt. I bewahre. Der krankmachende Schuldfaktor wäre mal eine Predigtreihe wert. Ich glaube gar nicht, dass die Umweltgifte so schlimm sie sind. Der tiefste und schlimmste Faktor darstellen für die Menschheit heute. Aber das ist ein anderes Thema. Gott schenkt Fruchtbarkeit. Und das heißt, er will eine neue Menschheit. Wunderbar. Aber ich glaube, dieser Segen umfasst noch viel, viel mehr. Dieser Segen nimmt die Verheißungslinie wieder auf, die mit Seth wieder begonnen hatte, die zu Abraham führt und die damit zum gewaltigsten Segen führt, den die ganze Bibel kennt, dass Gott durch ein Volk die ganze Menschheit segnen will, nämlich durch Israel, denn das bedeutet ja der Abrahamssegen. Hier wird eine Vision aufgebaut, die revolutionär ist, die überhaupt noch nicht eingelöst ist, denn Israel verweigert sich seiner göttlichen Bestimmung bis zu dieser Stunde. Und Gott segnet die Menschheit dennoch, jetzt schon, durch Israel. Denn Christus kommt aus Israel, ein Petrus, auf den er die Kirche gründet, kommt aus Israel, ein Paulus, der die Heidenkirche etabliert, kommt aus Israel, das Wort der Bibel, das uns segnet, kommt von Juden, wir werden jetzt schon von Israel gesegnet, Jesus hat es gesagt, das Heil kommt von den Juden, Johannes 4,22, aber das ist alles nur ein kleiner Vorgeschmack. Der Hauptgeschmack kommt noch, nämlich wenn Christus wiederkommt und wenn der Rest Israels gebeutelt in der letzten Trübsal und Bedrängniszeit und verführt durch den falschen Messias schreien wird und dann wird sich der Himmel öffnen und Christus kommt wieder. Und aus diesem kleinen Rest wird sich der auferstanden und wiederkommende Herr, sein Missionsvolk für die neue Welt erschaffen. Davon bin ich tief überzeugt. Und dann kommt eine neue Erde und ein neuer Himmel. Und dann werden die Menschen pilgern von sich heraus, weil der Teufel gebunden sein wird. Und werden nach Jerusalem, zum neuen Jerusalem kommen und können gar nichts Eiligeres tun. Ich werde auch in 14 Tagen mit Gottes Hilfe dort sein und unseren Sohn besuchen, der in Jerusalem studiert. Also, aber dann wird eine Völkerbewegung nach Jerusalem losgehen, wie die Welt noch nie gesehen und geahnt hat. Die Menschen wollen alle wissen von Israel. Zeig uns, wer Gott ist. Wir wollen diesen Gott kennenlernen. Und dann wird Israel sagen, da seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Dieser Gott, dem wir ausgewichen sind, den wir missverstanden haben, weil wir auf uns geblickt haben, auf unsere Auserwählung, auf unsere Beschneidung und an seiner Gnade vorbeigegangen sind und seinen Sohn verkannt haben. Jetzt ist die Bibellese, Markus 12, da kann man das alles nachlesen, wie die religiösen Führer versagen. Dieser Gott hat uns dennoch die Treue gehalten. Wir haben ihn geschmäht, wir haben ihn ans Kreuz geschlagen und er ist zur Hintertür wieder reingekommen und hat uns gesegnet. Israel wird ein vollmächtiges Zeugnis haben in der neuen Welt Gottes. Und all die Irrtümer, all die Umwege All die falschen Wege, die Israel gegangen sind, aber auch all die schlimmen Wege, die andere Menschen Israel zugefügt haben, die werden alles noch zu Segenswegen werden. Im Nachhinein, in einer neuen Welt Gottes. Und dann wird auch dieser Segen zu seiner Erfüllung finden. Alles kommt zu seiner Erfüllung. Wenn nicht in diesem Äon, dann im neuen Äon. Nicht ein Tüpfelchen fällt hin. Wir glauben an einen Gott, der ein wunderbares Wort hat. Ich möchte beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den Einblick, den das Sintflutgeschehen und dieser Bericht uns schenkt in den letzten Gerichtsernst, dass du eine ganze Menschheit nicht verschonst und sie preisgibst, aber auch, dass du uns einen Blick schenkst in deine große, rettende Liebe, dass du inmitten der Katastrophe dir einen Kasten baust, den die Menschen belächeln und der deinen vollen Segen enthält. Herr, ja, und dass du diesen Noah und seinen Angehörigen bewahrt hast und dass du uns in ihm ein ewiges Vorbild geschenkt hast für wahre Frömmigkeit. Herr, arbeite du an uns und nimm unser Herz aufs Neue, dass wir auch fromm werden und dich an die erste Stelle setzen und dein Wort ganz neu studieren und nicht locker lassen, bis wir es neu segensvoll empfangen haben und das Kleine klein und das Große groß sehen und aus dem Jammertal herauskommen und aus aller Resignation und dass wir dich bezeugen und dass wir in Frieden und Freude überzeugend leben. Herr, dazu hilf uns und lass auch diese Bibeltage dazu dienen. Und hab Dank, Herr, für dein ewig gültiges Wort. Und wo jemand noch ist, der von Zweifel angebissen wird, Herr, segne ihn doppelt und dreifach. Vergegenwärtige du dich vor ihm und in ihm, du der Auferstandene, dass er überwältigt wird von deiner Größe und dass er ein neues Zutrauen zu deinem wunderbaren Wort finden kann. Herr, so wie du es mir und so wie du es vielen unter uns geschenkt hast. Und segne dieses Haus hier.